Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
In Verona in Norditalien gab es 1962 einen Bombenanschlag auf den Bahnhof. Und dahinter steckten Rechtsextremisten, die ihre Taten im Namen des Kampfes für die Unabhängigkeit Südtirols von Italien begingen. In dem Podcast Eisernes Schweigen erzählt jetzt Traude Bünger, die Tochter eines deutschen Attentäters, ihre Geschichte.
Es geht um einen Bombenanschlag in Italien. Bei dem wurden Menschen verletzt. Und einer ist an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Einer der Täter, von denen hier die Rede ist, ist mein Vater.
Ja, so also der Beginn des Podcasts Eisernes Schweigen, seit kurzem in der ARD-Audiothek abrufbar. Und Kompressor-Kollege Matthias Dell hat ihn sich angehört. Hallo.
Hallo.
Ja, Matthias, was genau war denn das Motiv für diesen Bombenanschlag auf den Bahnhof in Verona 62? Also einigen Hintergrund habe ich ja erzählt, aber genauer, denn immerhin ja, ist auch ein völlig unbeteiligter Mensch gestorben.
Genau, das ist tatsächlich ein wirklich sehr unbekanntes Kapitel der Geschichte des deutschen Rechtsterrorismus. Es ist ja sogar schon der Anschlag 1980 auf den Bahnhof in Bologna, wo damals 85 Leute gestorben sind, relativ unbekannt, sage ich mal. Aber dieses Kapitel tatsächlich noch stärker. Das hat damit zu tun, dass Südtirol nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien gekommen ist, nicht zu Österreich, und eben auch nach dem Zweiten Weltkrieg da verblieben ist und es da eine deutsche Mehrheit gab und dementsprechend das damals als Freiheitskampf, auch ein bisschen als Ersatzkampf praktisch für die verlorenen Ostgebiete, wie das ja im Revanchisten Deutsch des Westens dann nach dem Zweiten Weltkrieg hieß. Und genau, und da ist eben, das war vor allem eine heiße Phase Ende der 50er bis Anfang der 70er Jahre, und da ist eben der Vater von der 1975 im Rheinland geborenen Traudel Bünger verstrickt. Literaturwissenschaftlerin ist sie, Autorin und Programmleiterin bei der Lit Cologne.
Mhm. Also diese politische Gewalttat als Familiengeschichte, der Titel Eisernes Schweigen, sagt es eigentlich schon, dass der Vater eigentlich nie darüber sprechen wollte oder auch nie gesprochen hat. Wie bringt der Podcast ja überhaupt dann die Vergangenheit zum Sprechen? Muss sie das dann erledigen?
Genau, das ist die Voraussetzung. Der Vater stirbt 2016, hat darüber nie gesprochen. Und was dann das Tolle und Beeindruckende an dem Podcast ist, dass er halt diese Geschichte recherchiert. Dafür auch zum Beispiel mit dem Politikwissenschaftler Gideon Botsch einen ausgewiesenen Experten hast, der so ein bisschen was über den Hintergrund erzählen kann. Und vor allen Dingen aber ganz viel Material zusammenträgt. Also nicht nur Aktennotizen, sondern auch, wir haben es ja am Eingang der Sendung gehört, Rundfunkberichte von damals. Oder eben sogar auch den Mitschnitt eines Prozesses, der Anfang der 60er Jahre in der DDR einem der drei Attentäter, also dem Kollegen von Traudel Büngers Vater, gemacht wurde. Der hatte nämlich auch noch gegen die Mauer Bombenanschläge versucht zu unternehmen. Dann hat die DDR das alles super recherchiert, also die Stasi, aber das dann propagandistisch so ausgeschlachtet, dass es der Bundesrepublik im Kalten Krieg wiederum relativ leicht fiel, das abzutun. Italien hat das ernster genommen, da war ja auch das Opfer. Dadurch kam das dann irgendwann Jahre später doch in die Bundesrepublik zurück als Prozess, denn der Vater ist tatsächlich dafür dann zweimal sehr spät in Untersuchungshaft gesessen, aber nie wirklich verurteilt worden. Das hat auch mit Revisionen zu tun. Da gibt es auch eine Geschichte, auch recherchiert mit Originalkorrespondenz zwischen dem österreichischen Bundeskanzler Bruno Kreisky und dem deutschen Justizminister Hans-Jochen Vogel, wo sogar versucht wird, rechtsstaatlich sehr bedenklich Einfluss zu nehmen, dass das Verfahren nicht zustande kommt. Genau, und der Vater kommt dann da praktisch davon. In Italien ist er hart verurteilt worden, aber weil er da nicht war, passiert ihm nichts und genau, und wird eigentlich nie dafür wirklich belangt.
Und wie gelingt es jetzt, Bünger, dieses ja sehr persönliche Material auch in diesen Podcast einzubauen? Wie geht sie damit um?
Ja, manchmal fand ich das problematisch, etwa wenn zum Beispiel Aktenmaterial des Stasi-Chefs Erich Mielke, wo es eben über diese Anschläge des Mittäters da in der DDR ging, wo das erforscht wurde und wo das dann so eingesprochen wird, wie Mielke eventuell gesprochen haben soll. Das klingt dann so.
Erich Mielke, der berüchtigte Leiter der Stasi, macht die Ermittlung zur Chefsache und fasst die Ergebnisse persönlich für Albert Norden zusammen.
Berlin, persönlich, strenge Heim. Lieber Genosse Norden, beil Ihnen der Bericht über das Ergebnis der Untersuchung und Aufklärung der in der Hauptstadt der DDR durchgeführten Sprengstoffanschläge.
Also da fragt man sich wirklich, was das soll, weil das so eine schlechte Mimikrie ist. Das klingt noch nicht mal nach Mielke. Und man fragt sich auch, warum soll jetzt eine Aktennotiz in diesem Dialekt oder diesem Sprachton eingesprochen werden. Mhm. Ähnlich ein bisschen schwierig fand ich auch, wie sie so Kindheitserinnerungen dann rekonstruiert. Die haben so einen märchenhaften Ton, sie mit ihrer Mutter über den schweigenden Vater. Was es aber auch gibt, ist zum Beispiel den Onkel, Zwillingsbruder des Vaters, selber mit der dritte Mann neben diesem Mittäter beim Anschlag in Verona. Der lebt noch und mit dem spricht sie auch. Und da ist nur das Problem, dass er sich an viele Sachen überhaupt nicht mehr erinnern kann oder zumindest vorgibt, das zu tun. Ich habe das meiner Collage so ein bisschen zu verdichten versucht.
Das weiß ich nicht, du. Das weiß ich nicht.
Naja, ich weiß auch nicht, was da habe ich vergessen, ne?
Ich weiß gar nicht mehr, wer die Zeitung da vorbereitet hat. Sowas hat er mir nie gesagt und auch nicht angedeutet. Da kann ich mich an keine Einzelheiten erinnern. Tja, warum? Ich weiß nicht mehr.
Gedächtnisschwund.
Ja, also ja. Wie uns zu dem gleichzeitig gibt Sachen, die er sehr genau weiß. Auch Bünger erzählt selber über ihren Vater, dass er Sachen sehr genau gewusst hat, der sich auch nicht erinnern konnte. Das ist ja auch nicht ganz untypisch für rechte Gewalttäter oder auch, wie wir gerade heute ja sehen in Halle im Prozess, Björn Höcke, der auch plötzlich gar nicht mehr weiß, was er alles über die Geschichte weiß. Genau, und das ist ein bisschen problematisch, weil es halt so stehen bleibt und weil sie damit irgendwie nicht markiert, dass sie ihn wenigstens mal versucht hat, dazu fragen, was das soll, was dieses Theater soll, dass sie da auch irgendwie praktisch eigentlich eher an Wert verliert, weil man, wenn man denkt, wenn er so selektiv auf diese Fragen antwortet, stimmen denn die anderen Auskünfte oder sind die nicht auch taktisch, um sein Bild im Nachhinein eben anders darzustellen, als es ist? Also dieses Harmlosigkeitstheater vom Onkel, das hätte man irgendwie mal ein bisschen durchbrechen müssen.
Da könnte es natürlich sein, dass die Familie eben doch ein bisschen befangen ist. Was bleibt als Fazit dieses Podcasts? Also interessant, aber doch gemischt?
Genau, und ich finde gerade der Hinweis, dass diese Befangenheit, die ist natürlich einfach ein Problem, muss man sagen. Auf der einen Seite kann man sagen, es ist auch schwer, hat man Verständnis. Das ist der eigene Vater, der einen Attentat begeht, bei dem ein Mensch stirbt, dessen Name auch immer abgekürzt wird auf Gaspare E., was ja eigentlich nach der Erfahrung der Anschläge von Hanau zum Beispiel und Halle klar ist, man soll die Namen sagen, damit die Opfergeschichten stärker im Raum bekommen. Und den Namen Gaspare R. Senn findet man auch im Internet. Auch ein bisschen merkwürdig, warum sie das nicht macht. Also es hätte auch Möglichkeiten gegeben, da drumherum noch mehr zu erzählen und aus dieser persönlichen Verwicklung rauszukommen, weil ich glaube, dass die dann schon relativ viel bremst, neben der ganzen Sache, die sie gut recherchiert hat. Und am Ende das Fazit auch, war ich nicht ganz sicher, ob jetzt der Begriff des Elefanten im Raum als etwas, was dieses Schweigen bedeuten soll, der richtige ist. Wir können ja kurz reinhören.
Weil ich diesen Elefanten gespürt habe. Ich glaube, ich habe immer gespürt, dass es ihn gab. Und es geht noch weiter. Nicht nur meine Familie hat den Elefanten im Raum nicht gesehen. Unserem Land ging es ganz ähnlich.
Also da wird praktisch die eigene Opfergeschichte in dieses Landes geweitet. Und wenn man jetzt auch, was der Podcast selber stellenweise erklärt, wie aktiv das verdrängt wird und bekämpft wird, auch politisch, dass man eben über rechte Gewalt nicht so redet, dann kann man nicht so richtig vom Elefanten im Raum sprechen, finde ich. Und da merkt man, dass gerade dieses, wenn es das der Grund ist, dieses damit verbunden sein, auch zum Beispiel über das Leiden der Mutter an der Seite dieses Vaters wird relativ wenig erzählt. Das wären ja alles Möglichkeiten gewesen, stärker weg vom Täter zu kommen und irgendwie eigentlich was über die eigene Geschichte, aber dann eben sehr ernst zu erzählen.
Also schon spannendes, interessantes Thema, aber eben in der Umsetzung doch auch noch Luft nach oben. Der Podcast Eisernes Schweigen zu finden in der ARD Audiothek, 8 Folgen insgesamt. Ja, und gleichzeitig hat Traudl Bünger auch noch unter demselben Titel ein Buch rausgegeben bei Kiwi, 380 Seiten meine ich, in der gedruckten Ausgabe, 24 Euro, wenn man das lieber nachlesen möchte. Matthias, sehr herzlichen Dank.
Bitte sehr.